Ihr hört Comic Review Ausgabe 215 mit Ordwell House Band 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal habe ich mich sehr über ein überraschendes Paket gefreut, denn in Comic Review Ausgabe 210 hatte ja Helge ein Interview mit Michael Peinkofer geführt und am Ende hatte Michael seine Lieblingscomics gesagt und unter anderem war es eben auch dieses besagte, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Ordwell House, das er lieben und schätzen gelernt hat. Und mir und Helge und ich denke mal auch dem ein oder anderen Hörer ging es auch so, dass sie eigentlich keine Ahnung hatten, worum es dabei geht, beziehungsweise was für ein Comic es sich dabei handelt. Mir ging es ähnlich, ich hatte es zwar entsprechend rausgesucht, weil allein der Titel so ein wenig zungenbrecherig ist für den, ich sage es mal, für das deutsche Ohr und insofern wollte ich, dass ihr es dann direkt anklicken könnt und deswegen hatte ich es dann entsprechend auch verlinkt. Es ist eine Reihe, die bereits, wenn ich mir diesen Backlist-Katalog angucke, in 12 Alben vorliegen. Aber das ist eigentlich nicht die Besonderheit, denn ich hatte vom Macher oder von den Machern, die das ins deutsche Programm mit aufgenommen haben, Phoenix Comics, da ging es mir ähnlich. Diesen Verlag oder sagen wir mal so, diesen Verein, der dahinter steckt, hatte ich bisher auch noch nicht gekannt. War mir auch komplett neu. Und die haben mir den ersten Run, also den ersten Handlungsbogen, also die ersten vier Hefte oder ersten vier Bücher zur Verfügung gestellt. Immerhin handelt es sich hierbei um wirklich schöne Hardcover-Alben. Und ich habe jetzt das erste Buch gelesen und werde dann auch nochmal einen zweiten Podcast machen in naher Zukunft, der dann so den ersten Handlungsbogen beschreibt. Aber bevor ich zu dem eigentlichen Buch komme, vielleicht noch das ein oder andere Wort zu Phoenix Comics, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil es ein ganz interessantes Konzept hat. Es ist, ich hatte es schon mal kurz angedeutet, ein Verein, Vereinsverlag, könnte man vielleicht sagen, der seit 2007 auf dem Markt ist und sich eigentlich eines zum Ziel genommen hat. Alben und Reihen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Verlag schon mal angelaufen sind und dann nicht bis zu Ende geführt worden sind, eben in ihrer Gänze zu veröffentlichen und entsprechend zu publizieren, damit man eben wirklich alles bekommt. Und das Besondere ist, dass dieser Verein, der dahinter steckt, das alles mehr oder weniger ehrenamtlich macht und alle Erlöse, die aus diesen Büchern entstehen über den Verkauf, dann wiederum in das neue Verlagsprogramm mit übernommen werden. Also da wird kein Gewinn gemacht, beziehungsweise der Gewinn des Vereines ist nachher, dass eben die entsprechend geliebte Serie bis zum Ende halt auch fortgeführt wird und dort entsprechend publiziert wird. Interessant ist dann auch wiederum das Konzept dahinter, wenn man dann, ich sage es mal so, Mitglied ist, wobei das glaube ich auch nicht wirklich Mitglied ist, so wie ich das hier rausgenommen hat. Man investiert quasi einmal 100 Euro und hat dann aber einen unmittelbaren Gegenwert. Das heißt also, diese 100 Euro werden dann zum Teil mitgenommen, eben neue Bände zu produzieren, bekommt aber für diese 100 Euro 10 Bände, ich denke es mal, seiner Wahl, die man sich entsprechend aussuchen kann, kostenfrei zugeschickt, was ich wiederum relativ gut finde. Das heißt also, wer zum Beispiel jetzt auf den Geschmack gekommen ist von Ordwell House, der könnte für 100 Euro 10 Bände bekommen, weil sonst kosten die Bände als Einzelausgabe ein wenig mehr. In dem Fall sind es 13,80 Euro und dann das Ganze geht dann noch versandkostenfrei zu. Oder man sucht sich einfach ein paar Bände seiner Wahl aus. Ich nur um ein paar zu nennen, Black Mary, Chroniken des Schwarzen Mondes, Excalibur, Lester Cockney, Der Ring der Sieben Welten, Der Rote Falke, Violetta, Troll. Also alles Titel, die mir persönlich jetzt eher weniger etwas gesagt haben, beziehungsweise auch dann so kleine Editionen, solitär nennt ihr das, also dann, wo wahrscheinlich dann nie mehr rausgekommen ist, wo dann wirklich so punktuell bestimmte Alben rausgekommen sind. Persönlich finde ich es einfach, das Konzept dahinter irgendwie sehr faszinierend. Zum einen bekommt man die Bücher, wenn man sie mag, sowieso günstiger. Zum anderen unterstützt man diesen Verein und dann einfach mal gucken. Ich werde es entsprechend auch verlinken. Unter www.phoenixcomics.de sind sie entsprechend zu finden. Und dort ist vielleicht auch nochmal einiges dann entsprechend geklärt und erklärt. So, nun aber eigentlich zum Buch zurück. Wie gesagt, ich werde es in dem Fall noch etwas kurz halten, etwas anteasern. Was bei mir ja immer so ein kleines Problem ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, das Gefühl habe, so franko-belgische Sachen, beziehungsweise dieses Buch ist ja 2004 original in Frankreich zum ersten Mal erschienen. Es ist ein großes Album. Ich würde sagen, so, keine Ahnung, dieses klassische Albenformat hat wirklich sehr, sehr groß, sehr schön gemacht. Aber ich habe bei Alben immer so im Hinterkopf diesen leicht angestaubten Gedanken, dass es halt manchmal oder oft viel Text ist und dann nicht ganz so meine persönlichen Präferenzen trifft. Und ich muss sagen, mit dem Buch bin ich angenehm überrascht worden. Zum einen ist es halt nicht so unsagbar textlastig, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Comic lese, der unheimlich viel Text hat, dann kann ich auch lieber einen Roman lesen, da habe ich persönlich irgendwie mehr davon. Also so ein Comic muss halt so, entweder muss ein Text sein, der sich wirklich flüssig und elegant liest, oder es muss halt einfach entsprechend dem Format Comic etwas komprimiert sein. Und in dem Fall ist es halt so, es hat zwar hier und da ein paar Stellen, die textlich vielleicht etwas ausführlicher sind, aber sie lesen sich flüssig, sie lesen sich gut, hat aber dann zwischendrin auch die gehörige Action, wo man dann halt aufgrund der kurzen Dialoge oder der nur visuellen Elemente innerhalb dieses Buches auch ein entsprechendes schnelles Lesevergnügen hat. Also nicht schnell im Sinne von oberflächlich, sondern so dieses, man ist so in dieser Geschichte und verfolgt sie und möchte wissen, wie es weitergeht. Und das ist sowieso bei dem Buch ein entsprechendes Merkmal. Ordwell House, ich habe es jetzt schon wieder oft häufig erwähnt, also dieser erste Band heißt Zelda. Wie gesagt, ich hatte mit dem Begleitschreiben von Phoenix Comics bekommen, diese Reihe, man muss jetzt nicht 13 Bände gelesen haben, um da irgendwie halbwegs zu wissen, worum es geht, sondern der erste Handlungsbogen, sagen wir mal so, diese erste Geschichte, die umfasst die ersten 4 Bände, wobei man die wahrscheinlich auch lesen muss. Also nach dem ersten Band hat man schon ein gutes Stück, aber es ist nicht so, wie es manchmal in amerikanischen Comics ist, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht mehr lesen wollte, kann ich hier aufhören. Das eher nicht, weil man möchte schon wissen, was so das Problem ist. So, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Auf diesem Cover ist zu sehen, ich sag jetzt mal, eine Art Maya-Tempel, und daraus kommen so erster, zweiter Weltkrieg, Gasmasken, dann Pistolen oder irgendwelche Laserkanonen, die aber so an einem Steampunk-mäßig an einem Generator hängen, so Bohrer, und es wirkt alles, Steampunk beschreibt es wahrscheinlich wirklich so am besten, so ein wenig glänzend Chrom, interessant, und diese Kombination aus diesem Tor, das dahinter ist, mit diesem für mich so ein bisschen Maya angehauchten Figuren, macht es für mich zumindest unmittelbar als visuelles Element sehr reizvoll, wobei ich mir weder unter dem Titel Zelda, okay, da gab es dieses Spiel, wobei ich das auch nicht näher zuordnen könnte, Ordwell House klingt für mich so, auch wenn man, ich habe auch mal geguckt, so ein bisschen dahinter geguckt, es gibt also diese Familie, es gibt dieses Kanton oder, wie heißt das dann, auch Kanton, na jedenfalls so das Gebiet in Frankreich, das auch Ordwell heißt, also woher das genau kommt, ich denke mal eher so aus diesem Adelsgeschlecht, würde so ein bisschen passen, aber man hat also nicht unmittelbar so diesen Einblick, worum es denn nun eigentlich hierbei geht, und das macht die Sache halt so reizvoll. Der Auftakt ist dann wiederum Mexiko, Küste von Yucatan, Mai 1864. Der Kaiser Napoleon III. Ist in Mexiko zugange, möchte dort ein wenig die Vorherrschaft gewinnen. Dort liegt auch ein entsprechendes französisches Kriegsschiff vor Anker. Also wirklich, wie man sich das so steampunkmäßig vorstellt, mit riesen Kanonen, Schaufelrad, Metall verstärkt, und im Hintergrund sind eben diese, ich sage es Maya-Tempel, ich weiß nicht genau, ob das wirklich Maya-Tempel sind. Dann auf der ersten Seite gleich so ein bisschen ein Nostalgie-Element, da kommt ein Bote angefahren, der ein wenig so auch so an dem Gefährt, so ein wenig an Werner erinnert. Und wir erfahren relativ schnell, dass die Franzosen dort an einer Ausgrabung zugange sind und irgendwie einem gewissen Element, einem Geheimnis auf die Spur kommen wollen, wobei von außen dann schon die Einheimischen als Armee, also irgendeine mexikanische Brigade dort anrückt und dem dort einen Riegel vorschieben will. Und da ist es wieder, also geschichtentechnisch ist das wundervoll erzählt, weil dann schauen halt so ein paar, so ein Vorhut schaut in diesen Tempel rein, und dann macht man einen Schnitt und ist quasi so wieder erstmal, wie es dazu gekommen ist, und dann verfolgen wir Gabriel Valentin Laroche, Deckname Gavroche, der so als klassischer Schönling, Detektiv, vielleicht so der französische James Bond zugegen ist und geheime Pläne auf einem, in Rouen, in einer Hafenstadt im Norden Frankreichs, in einem Safe, dem französischen Kaiser so eine Depesche stiehlt und Informationen zu dem nächsten Unterfangen haben will, weil er einer Gruppe angehört, die dem Frankreich wieder quasi so diesem einstigen Glanz oder vom Kaiser befreiten Ruhm wiederbringen will. Also so eine Verschwörungsgeschichte, die dahinter steckt. Zum einen der napoleonische Kaiser, also der Kaiser von Frankreich, der ist nicht nur auf dieser Kriegsmission in Mexiko, sondern hat auch diese geheime Mission und will halt einfach so ein bisschen im Stile von Napoleon, der in Ägypten einmarschiert ist und seine Wissenschaftler mitgenommen hat, dort alles kartografiert hatte, beziehungsweise auch die ganzen historischen Dinge zeichnen ließ und vermessen ließ. Und so in der Richtung geht das auch hier, nur geht es hier eben mehr so um diese, ja, okkulten Dinge. Also es ist da irgendeine geheime Sage, die dahinter steckt. Und ich sage es mal, vielleicht, keine Ahnung, die Weltmacht zugunsten des Kaisers aufgrund dieser geheimen Macht da irgendwie herausbringen will. Man erfährt, und insofern verrät man vielleicht auch nicht so viel in diesem Buch, man erfährt natürlich in diesem Buch noch nicht, was es nun mit diesem Ding da unten auf sich hat, was in diesem Tempeln da nun ist. Eher so dieser Weg dahin und so ein bisschen das Drumherum und entsprechend über Gavroche da diese ganze Geheimagentengeschichte. Und es ist halt einfach toll, also in beider Hinsicht. Die Geschichte ist packend, die ist so, wie sie geschrieben worden ist. Ich versuche jetzt gar nicht die Namen so etwas auszusprechen oder zumindest den Wert auf Richtigkeit zu legen. Text von Fred Duval, Zeichner Thierry Guillot, Farben Carol Beau und noch einige andere, aber diese Mischung stimmt wirklich unheimlich gut, hat mir extrem gut gefallen, es ist abwechslungsreich, es hat immer mal so Momente des Alten, ich sag jetzt mal, wenn man so dieses Bild von Sherlock Holmes im Hinterkopf hat und gemischt mit James Bond als Detektiv, und hier ist es halt auch so, dieser gut aussehende, der da als Detektiv durch die Welt reist, natürlich keine Frau außer Acht lässt, die da ihm kreuzt. Und dann dieses Szenario, wie man quasi unter das Meer ist das ja auch dann irgendwann, man sieht zumindest irgendwann in seiner Kuppel, also es ist einfach grandios gezeichnet, voller kleiner Stahlelemente, also so Aufbauten, die irgendwie plausibel erscheinen, also wo man sagt, dass das könnte schon in diese Richtung gehen. Das ganze Umfeld ist überhaupt so gestrickt, dass es wahrscheinlich so einen Hauch von Plausibilität hat, also auch dann, wenn man so, ich sag mal, dieser Geheimzentrale, dieser Geheimorganisation ankommt, dort ist eine riesengroße Statue, die so ein wenig an die Freiheitsstatue erinnert, die Franzosen ja auch gemacht haben, also im Untergrund, nur ist es in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie die gute Frau heißt, aber man kennt dieses Bild, die Sturm auf die Bastille, wo diese Frau mit der entblößten Brust und der französischen Fahne in der Hand so auf den Leichen der bereits geopferten steht oder umgebrachten, und diese Figur oder diese Dame, die ja das Symbol der also Beginn der französischen Revolution per se ist, die sieht man eben dort auch, und immer wieder kommen halt so kleine Parallelen. Ich meine, gut, der Sturm auf die Bastille war 1700 und Ende 1700, also 1700, dieses Buch spielt 1864, insofern ist es halt nicht auch historisch korrekt, sondern halt in Anlehnung. Aber trotzdem so diese Mischung aus, ich sag jetzt mal, fiktiven und non-fiktiven Dingen macht dieses Buch am Ende, glaube ich, auch so reizvoll. Und auch diese Figur des Agenten, der ist ja so eine in Personalunion. Also wie steht es hier hinten? Einbrecher, Tresorknacker, Experte im Faustkampf und am Kampfstock, reist um die Welt, um die Schergen des Kaisers zu bekämpfen. Und das fasst es auch schon zusammen. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von, ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich habe keine Ahnung, was Orville House überhaupt darstellt zu. Ich bin da sehr, sehr angetan und ich bin gespannt, wie dieser Handlungsbogen ausgeht, weil ich sowieso ein gewisses Faible für, ich sage es mal, so diese Dinge habe, so wie ägyptische Pyramiden. Man möchte halt wissen, wie wurden die gebaut, wie kam es dazu, warum gibt es da so Geheimnisse. Und hier ist halt dieses, ich sage es mal, mit einer Note von Steampunk verbunden eben, aber nach Mexiko versetzt und dort dieser Maya-Tempel angehauchten Bauwerke, die da zu finden sind, diese ganze Verschwörungstheorie, dieses immer wieder aufwallende, wunderbare Element von ganz überraschenden Dingen. Also es gibt so ein Kabinett der Puppen, wo etwas passiert, und da gibt es halt immer wieder Überraschungen, die hier auftauchen, und jede Menge wirklich rasanter Action, die Spaß machen. Es ist ein Buch, das wirklich immer wieder überrascht, sei es jetzt durch diese Zeitsprünge, durch diese Zäsur, dass man da hin und her springt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so dieses Moment des Witzes, der Handlung, die man irgendwie so nicht erwartet hätte und einen dann eben überrascht und begeistert. Also ich muss sagen, von Orwell House, dem ersten Band, bin ich restlos begeistert und ich bin gespannt, wie dieser erste Handlungsbogen zu Ende geht. Denn ja, der spanische Eroberer Cortés hat dort etwas gefunden, etwas zurückgelassen, etwas ja im Dunkeln gelassen, das der französische König, also der französische Kaiser jetzt natürlich haben will und wie gesagt die Gegenseite da verhindern will und alles dreht sich eben um diese, naja, hier steht so sinngemäß mythologische Waffe, könnte aber auch ein mythologisches Artefakt sein oder etwas in diese Richtung. Man darf also gespannt sein. Also, zwei positive Überraschungen. Zum einen dieses Buch, was ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher sonst ein wenig links liegen lassen hätte, einfach weil es, ja, so Alben, wie gesagt, bei mir ist es etwas Stereotyp vielleicht manchmal, so Alben mich nicht unbedingt direkt ansprechen, aber wie gesagt, für diejenigen, denen das auch so geht, dieses Buch wirklich wärmstens ans Herz gelegt, ansonsten einfach mal beim Comic-Händler eures Vertrauens informieren und wie gesagt, immer nochmal herausgestrichen, das Gute in diesem Verlag ist es halt, sollte euch das erste Buch gefallen und ihr seht ab, okay, ich werde mir die ganze Reihe komplett kaufen. Wie gesagt, im April kam jetzt der 13. Band heraus, dann könnt ihr euch echt überlegen, hier in diesen Verein mehr oder weniger mit einzutreten. Die Konditionen am besten einfach mal auf der Phoenix Comics Seite nochmal entsprechend nachlesen und schauen. Aber wie gesagt, ich finde, es hat ein unschlagbares Angebot, eben 100 Euro, 10 Alben. Das muss man erstmal nachmachen, konkurrenzlos, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich schaue mir dieses Produkt, den Produktkatalog und auch so das Angebot nochmal eingehend an und mal gucken, was dort alles noch so im Angebot ist. Die sind einige Bücher, die wirklich sehr interessant aussehen und wie gesagt, dieses Konzept dahinter, hinter Phoenix Comics, gefällt mir halt ausgesprochen gut und deswegen vielleicht das ein oder andere Buch demnächst auch mal hier auf Comic Review. An dieser Stelle einfach auch nochmal der Hinweis, weitere Besprechung dieser Art findet ihr natürlich wie immer auch auf comicreview.de. Was mir noch bleibt, ist die Bewertung abzugeben. Dieser erste Band bekommt von mir 9 Punkte. Ich finde es wirklich ein wahnsinnig gutes Artwork, das fantastisch koloriert worden ist, mit vielen, vielen, vielen Details, die in diesem Buch zu finden sind. Eine sehr, sehr packende Geschichte und die 10 Punkte habe ich erstmal nur nicht ausgepackt, weil ich das dann nochmal als Gesamtkunstwerk, also so die ersten 4 Bände, als Einheit nochmal bewerten will, ob es dann wirklich die ganze Geschichte komplett standhält und entsprechend bewertet werden kann. Also, ganz, ganz heißer Tipp, Orwell House, Band 1 beziehungsweise Band 1 bis 4, wobei ich, wie gesagt, 3 bis 4 noch nicht gelesen habe. Insofern wartet einfach noch auf die nächste Besprechung, aber den ersten Band kann ich schon mal problemlos empfehlen. Sehr, sehr schönes Buch, sehr, sehr interessantes Verlagskonzept. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.